ich bin Anja und ich wandere diesen Sommer einmal quer durch Deutschland. Dabei spreche ich mit Menschen, die mir ihre Lieblingsorte verraten, irgendwo zwischen Dresden und Köln. Ich bin unterwegs, um Verbindungen zu finden, von unbekannt zu bekannt, von die zu wir und von Orten zu Lieblingsorten. Schön, dass du dabei bist. Ich bin zurück in Köln und habe gestern das letzte Interview dieser ersten Staffel Lieblingsorte Podcast geführt. Und zwar mit Henriette. Getroffen haben wir uns am Brüsseler Platz im Belgischen Viertel. Dort unser Gespräch geführt mit Original-Hintergrundgeräuschen in Köln. Aber das gehört einfach dazu. Deswegen lasse ich das auch einfach so. Ja, es ist das letzte Interview. Ich werde nochmal so eine kleine Resümee-Folge aufzeichnen. Aber jetzt erstmal das Interview mit Henriette. Nach dem Gespräch werde ich nochmal ein bisschen sortieren, was sie eigentlich alles macht. Das kommt ja ein bisschen vor. Und wie immer findet ihr in den Shownotes auch Links zu allen Projekten, wo ihr sie findet. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit unserem Gespräch in Köln. Schön. Liebe Henriette.
Liebe Anja.
Wo sind wir hier denn?
Wir sind hier in Köln. Wir sind mitten im belgischen Viertel am Brüsseler Platz. In der St. Michaelskirche. Und ich fand es sehr, manchmal ist ja das Offensichtliche so nicht offensichtlich. Du hast ja gefragt nach einem Lieblingsplatz und ich so, boah, Lieblingsplatz in Köln, keine Ahnung. Also ja. Das ist nicht so, ne, so wie im Film, dass ich gehe da an einen schönen Brunnen und da sitze ich immer und esse meine Kugel Vanilleeis. Habe ich nicht, obwohl ich seit 2003 in Köln lebe. Und und dann dachte ich mir, naja, aber ich lebe seit 2009 im belgischen Viertel und also ich liebe es wirklich. Also ich mag es total, es ist hier wie so ein kleines Dorf, es ist so meine Hut. Und, ja. Und da dachte ich auch, naja, am Brüsseler Platz gehst du 1000 Mal am Tag vorbei, bist früher hier mit einem Baby spazieren gegangen und gehst hier mit dem Hund rum, joggst hier, triffst dich hier zum Kaffee trinken. Ja. Habe es aber nie in die Kategorie Lieblingsplatz jetzt irgendwie reingetan. Aber ich dachte mir, ja, aber irgendwie da, wo man so ein bisschen so seine Heimatgefühle hat, dann darf das doch ein Lieblingsplatz sein. Oder sehr generell cool. Einfach hier auch so das belgische Viertel.
Ja. Ja, ich fand die Idee auch sehr, sehr cool, weil ich auch tatsächlich bisher immer nur vorbeigefahren bin. Und es ist ja auch so, dass an dem Platz Freitags und Donnerstagsabend ist hier ordentlich auch los. Ja. Ne? Das ist ja so ein bisschen Friedberger Platz in Frankfurt.
Richtig, genau. Das ist auch hier ein Begriff, den ich hier dann auch so zum ersten Mal gelernt habe. Das Cornern. Man cornert das Cornern. Hier. Ja, Cornern ist vor einem Kiosk abzuhängen, sich da Bierchen zu holen und einfach irgendwie zu sitzen. Und das ist schon irgendwie, das ist sehr, sehr cool. Also man sitzt hier einfach bei schönem Wetter, hier ist immer irgendwie was los und man trifft sich hier. Das ist so irgendwie sehr, sehr, sehr speziell. Ja. Aber irgendwie auch cool.
Ja. Ja, ist irgendwie auch sehr Köln. Also ich finde, das ist das ist irgendwie Köln.
Absolut, total. Man ist halt hier, auch wie gesagt, man ist hier so mittendrin und es ist aber trotzdem irgendwie, wie gesagt, ich wohne hier seit 2009 und wir hatten auch von Anfang an immer einen Hund und du kommst halt hier auch so mit allen Ladenbesitzern. Es ist halt wirklich wie auch im Dorf. Also so in seinem Fädel, jeder kennt so ein bisschen jeden, jeder kriegt so allen, von allen sowas mit. Ach, bist du schwanger? Ah, da ist das Kind. Ah, habt ihr einen neuen Hund? Und es ist irgendwie ist das total cool.
Schön. Und hast du das Gefühl, dass das hier Wohnen, auch schon seit 10 Jahren jetzt im belgischen Viertel, dass sich das geprägt hat, dass sich das verändert hat, seit du hier bist?
Ich bin bequem geworden, das ja. Also das ist das. Ich bin unglaublich bequem geworden, weil ich meine, ich lebe ja quasi mitten in der Kölner Innenstadt und ich bleibe hier auch immer, weil du hast halt hier alles vor der Haustür, vom Supermarkt, vom Arzt, vom Fitness, Yoga-Studio, Shopping, egal was du brauchst. Ja. Du hast alles vor der Haustür. Ich muss zu nichts hinfahren oder so, sondern kann überall hinlaufen. Und für mich ist es wirklich, ich komme mir vor, es ist wie so ein Ausflug. Oh, ich bin jetzt mal in der Südstadt. Das kommt irgendwie, ich denke auch, man müsste viel mehr in die Südstadt oder irgendwie, das ist nämlich auch echt schön und echt nett, aber das ist immer für mich so, oh, Ich war total voll crazy. Hab hier voll was erlebt oder abends mit Freunden. Du gehst halt auch hier so Restaurants, Kneipen. Ja. Du gehst halt immer wieder im Gleichen. Und ich mir auch denke so, boah, geh doch mal in der Südstadt, das ist so nett auch und so. Ja. Aber das mache ich irgendwie, das mache ich einmal im Jahr so. Das ist schon echt erschreckend. Das ist so voll eine andere Welt irgendwie.
Ja. Was war dein Weg hierher? Also die Meilensteine, du kommst ja nicht aus Köln. Wie bist du nach Köln gekommen und auch hier ins Belgische Viertel, dass du hier jetzt sozusagen zu Hause bist, ein Zuhause hast?
Ach ja, geboren bin ich in Rostock, noch zu Ostzeiten an der Ostsee. Dann habe ich damit bin alleine mit meiner Mama aufgewachsen, in Leipzig gelebt, in Erfurt, bin da im Kindergarten gegangen. Dann sind wir nach Berlin gezogen, nach Ost-Berlin. Dann habe ich in Prenzlauer Berg, Berlin gewohnt. Bin dann da auch eingeschult worden. Und als die Mauer gefallen ist, da war ich so 89, war ich 9 Jahre. Und dann sind wir nach dem Mauerfall 2 Jahre später Richtung Hessen. Habe ich in der Nähe von Frankfurt gelebt, habe dann auch mein Abi gemacht. Dann in Wiesbaden studiert, Medienwirtschaft. Ja. Und zwischendurch noch 1 Jahr in Frankreich gelebt, in Toulouse habe da studiert. Und als mein Studium zu Ende war, war das so einfach so ein bisschen, mein damaliger Freund hat in Köln gelebt, wie das halt so ist. Und dann hatte ich mich auch so für ein paar Sachen in Köln beworben.
Medien, richtig.
Und seit 2003 bin ich dann in Köln gelandet, habe am Anfang in Nippes gewohnt. Und als ich dann meinen Mann kennengelernt habe, sind wir dann 2009 ins Belgische Viertel gezogen zusammen. Genau. Und so bin ich hier gelandet. Und ich habe auch so ein ganz ambivalentes Gefühl mit Köln, weil es ist zentral, es ist alles praktisch, es ist auch irgendwie cool. Also ich finde doch, die Leute sind hier so wahnsinnig herrlich, unprätentiös. Also das ist hier nicht so wie in München.
Köln 1 ist dann das.
Ja, es ist nicht so wie in München, in Hamburg. Irgendwie so dieses bisschen überkandidelte. Also hier kann so jeder. Also hier gibt es auch nicht so die wahnsinnig schicken. Es ist alles so... Irgendwie ist es alles irgendwie
jeder wie er ist,
jeder wie er kann, jeder wie er will, und das macht es auch sehr, sehr, sehr verbunden, finde ich. Aber manchmal wünsche ich mir schon auch einfach, wenn du irgendwo anders bist, du bist in München, denkst, es ist so schön. Also ich denke mir immer, Köln ist eigentlich so hässlich. Also es gibt eigentlich auch so wenig schöne Plätze, so wenig schöne Orte, wenig schöne Häuser. Und das bedauere ich dann auch manchmal so ein bisschen. Aber irgendwie hält es einen dann trotzdem hier irgendwie. Klar, da ist auch ein Lebensmittelpunkt. Ne? Mein Sohn geht jetzt hier in die Schule, da bist du ja auch immer so ein bisschen gebunden. Klar, wenn man jetzt wirklich wollte, könnte man jetzt überall auch mit Kind hingehen, auch mit einem schulpflichtigen Kind. Aber ist schon
eine Emi, sagt man, ne?
Ja, genau, eine Emi. Ja, wobei ich jetzt sage, ich spiele seit 2003 hier, ich bin schon jetzt, ne?
Also ich glaube, da gibt es einen Wikipedia-Artikel zu, und die Kölner sind da sehr streng. Wenn man sehr streng auslegt, dann muss man, glaube ich, 2 Generationen der Eltern in Köln, irgendwie so, ne? Also,
ist
keiner Kölner,
glaube ich. Ach Gott, ja, genau.
Aber ja, das ist Köln. Ich habe ja auch dieses... ich komme ja aus Dresden, und da sagen die Leute immer, das ist so schön da. Und bei Köln ist immer der Effekt, dass sie sagen, ja, schön, aber jetzt nicht schön. Ne?
Richtig.
Also ja, so diese beiden Pole.
Also ich finde, das ist einfach so, also ich krieg das ja auch immer gespiegelt. Also meine Schwester, die lebt zum Beispiel in München. Und wenn sie dann in Köln ist, sagt sie, die sind alle so nett hier. Das ist alles so... dieses wirklich so, dieses, du spürst dieses trinkt doch eh ne mit Ding, ja, ja, ne? Und es ist einfach so, wenn du irgendwo bist, kommst den Leuten irgendwie ins Gespräch, und das ist alles so unprätentiös irgendwie. Das finde ich irgendwie, das ist schon auch eigentlich, finde ich cool.
Ja. Jetzt will ich dich noch unbedingt fragen, weil du ja, wie ich auch, aus dem Osten kommst, hast du irgendeine Vorstellung davon, was gewesen wäre oder wie dein Weg verlaufen wäre, wenn die Mauer nicht gefallen wäre, wenn aus irgendeinem Grund das Ganze weitergegangen wäre, und du jetzt nicht hier in Köln wärst, nicht deine Arbeit machen würdest?
Das ist, ist ein sehr, sehr schönes Gedankenspiel, weil die Frage stelle ich mir auch ganz oft. Oder sie nicht ganz oft, aber es ploppt mir immer wieder auf, weil ich auch jetzt 30 Jahre nach Mauerfall, ich finde es immer noch unglaublich, was passiert ist. Ich finde es immer noch unglaublich. Und für mich gibt es, glaube ich, ich habe zwei Extreme. Also entweder entweder wäre ich die mega systemtreue SED-Uschi geworden, so eine richtig so eine Streberin, FDJ-Vorsitzende, ich weiß nicht, ich hätte einen so mega einen Aufstreber, das wäre die eine Sicht, nicht in der einen Variante, also voll linientreu, systemtreu, da aber fett Karriere gemacht. Die andere Seite ist das Gegenteil, ist extrem. Ich hätte irgendwann, ich meine, als Kind habe ich die Dinge nicht hinterfragt. Deswegen finde ich es ja auch so erschreckend, wenn man in so einem System aufwächst, wie normal das für einen ist. Ich habe es nicht hinterfragt. Ich weiß aber nicht, was passiert wäre, wäre ich jetzt Teenie gewesen. Und da fängt man dann irgendwann mal an, dahinter die Kulissen zu predigen und so irgendwie so, warum ist das so? Und die andere Variante ist, genau, ich wäre so, ich wäre wahrscheinlich im Knast gelandet und voll das Revoluzzer-Girl. Ja. Also eins von beiden. Ja. Also ich glaube, da sehe ich mich. Ja.
Das ist echt eine schwere Frage, weil im Nachhinein zu sagen, also ich wäre da auf jeden Fall dagegen gewesen und so, das ist natürlich einfach. Nee. Ja, man kann es nicht sagen, man weiß es nicht, was es
also
mit einem gemacht
selber,
hätte.
Genau, also ich meine, ich habe ja selber als Kind, es ist auch, wenn ich meine, 9 Jahre war ich alt, als die Mauer gefallen ist, 9 Jahre, denkt man, ja, da warst du ja noch ein Kind, aber es hat mich so geprägt. Es hat mich so geprägt im Osten. Nö, ich war sowas von mit Stolz Pionier, Jungpionier und Themenpionier und ich habe das alles so gefressen und geglaubt, was mir da vorgelebt wurde und dieses wirklich, ich meine, das ist ja auch das ganze System, die fangen ja schon im Kindergarten an, dich irgendwie Brain zu waschen und du glaubst das halt auch alles, ne? Und obwohl wir zu Hause eigentlich nie so wahnsinnig politisch waren, aber dem blieb ja nichts anderes übrig, ne, dass du da irgendwie mitmachen musst. Also du sagst ja jetzt deinem Kind nicht irgendwie, nee, das stimmt alles nicht, weil du willst ja, dass dein Kind auch irgendwie durchkommt. Und
ja, das ist das System. Ne? Damit wurde ja auch das System zusammengehalten.
Genau.
Ja, mit diesen Drohungen und Gefahren, die da drin
Genau. Und deswegen finde ich das schon auch irgendwie schon spannend. Also ich fand gar nicht so sehr erschreckend dieses ganze System, sondern ich fand im Nachhinein sehr erschreckend für mich, wie normal das für mich war. Also dass ich habe in Berlin direkt an der Mauer mehr oder weniger gewohnt und ich habe die Mauer gesehen jeden Tag und ich habe aber auch gewusst, ich werde niemals in meinem ganzen Leben hinter diese Mauer gehen können. Ich werde niemals in meinem ganzen Leben wissen, was dahinter ist. Ich werde niemals in meinem ganzen Leben das, was man mal im Fernsehen sieht, mal nach Kalifornien oder reisen oder so. Aber du bedauerst das gar nicht, sondern es ist für dich völlig normal. Es ist ein Fakt. Es ist eine Tatsache. Es ist so. Ist halt so. Punkt. Ich weiß noch, ich kann mich noch entsinnen, wie ich meine Mama irgendwann mal gefragt habe, da ist ja das in so ein Malheft von meiner Oma mal von irgendwoher mitgebracht bekommen. Da war hinten so Werbung für Barbie drauf. Ne? So dieses, oh, ich will eine Barbie. Ne? Und das war so eine absolute Utopie, jemals in meinem Leben eine Barbie haben zu können. Ne? Und dann dieses, ja, meine Mutter hatte dieses, ja, ist halt nicht. Ja, warum nicht? Ja, ist halt nicht. Ja, okay. Und das war dann so dieses, so da war ich total traurig. Ich wollte diese blöde Puppe, weil ich wollte das unbedingt haben. Mm. Und dann so, okay, du wirst niemals in deinem Leben eine Barbie haben können, ja. Gut. Ein paar Jahre später hatte ich dann mal eine und als ich sie dann hatte, stellte ich fest, es geht so, so sehr ändern sich dann auch Wünsche und so, aber ja, das ist für mich damals, also jetzt im Nachhinein, dieses Erschrecken, wie normal das ist. Das regt mich ja auch immer wieder an, auch immer die Normalitäten oder die Wahrheiten, in denen ich lebe. Das mache ich auch in meinen Vorträgen, immer wieder die Leute ein bisschen hinzukriegen, einfach mal schon mal zu hinterfragen. Warum ist denn das so? Warum ist denn das Bild so? Warum muss das so sein? Geht es denn nicht auch anders? Oder das finde ich eigentlich immer wichtig. Ja.
Hast du eine erste Erinnerung? Ich meine, du hast in Berlin gewohnt. Hast du den Mauerfall mitbekommen?
Ja, voll.
Okay. Das heißt, erste Erinnerung ist dann tatsächlich der Mauerfall.
Nee. Erste Erinnerung
also
habe ich... meine erste Erinnerung war, wo ich, glaube ich, in Leipzig meinen 4. Geburtstag und da stand auf dem Geburtstagstisch eine rote Lacktasche mit einem Schäfchen drauf, umgeben von Kerzen und ich war so glücklich. Ost-West-Mauerfall kann ich mich total krass erinnern. Ja. Das ging ja in dem Schönhauser Allee, da bei uns direkt um die Ecke war die Gethsemane Kirche. Da ging ja diese ganzen Revolutionen los. Demonstrationen bei uns direkt vor der Tür mit Wasserwerfern. Und wir, also das fand ja alles direkt bei uns statt. Ja, also das war, keiner wusste ja, keiner wusste so richtig, was Sache ist. Das war schon eine intensive, also krasse Zeit auch irgendwie. Und jetzt auch im Nachhinein, meine Mutter war ja auch noch sehr jung, ich war irgendwie 8, meine Mutter war 28 und mein Papa war zu der Zeit auf Dienstreise in der Tschechei. Und meine Mama hatte so Angst, dass der nicht wiederkommt. Und wir hatten ja noch, ich hatte dann auch noch eine kleine Schwester, die war neu geboren und so, das war schon, und ich kann mich auch noch dran erinnern, dass meine Mama, die hatte einen Trabi, wir hatten ja, ne, Trabi, auf den musstest du ja ewig warten, und die hatte den irgendwie um die Ecke geparkt. Und dass sie gesagt hat, ich muss diesen Trabi umparken, weil sonst wird der hier im Zuge der Massen irgendwie, und das geht ja drin, ich meine, du hast ja irgendwie 10 Jahre auf deinen Trabi gewartet, ich muss den Trabi irgendwie umparken, sagt sie aus sich raus. Im Nachhinein sagt sie, ich habe mein 8-jähriges Kind und mein Neugeborenes zu Hause gelassen, um meinen Trabi umzuparken, draußen war Polizei, die hätten mich jederzeit festnehmen können, der Vater war nicht da, eigentlich wie bescheuert, ja. Aber es war so, mein Trabi. Lustig.
Und hast du, beeinflusst dich das heute, dieses, wo du herkommst, diese Erfahrung auch als Neunjährige, diese Umwelt so mitzubekommen? Ist das was, was dich auch im
total spürst? Also ja, also das ist schon immer noch, also es steckt schon immer noch so ein bisschen, so sag ich mal, so das DDR-Kind irgendwie in einem gefühlten Mangel aufgewachsen zu sein, das steckt schon noch immer so ein bisschen in mir drin. Wobei wir, ich meine, wir haben jetzt ja nicht gehungert oder so, ist es nicht. Aber du hattest halt jetzt nicht so nichts im Überfluss.
Du hast keine Barbie bekommen.
Ja, richtig. Ja. Ich hatte zwar eine Puppe, aber die war halt jetzt nicht so geil. Ne? und du gehst in den Supermarkt, Kaufhalle hieß es. Kaufhalle.
Konsum war es bei
uns. Konsum, genau, Konsum, Kaufhalle. Und da kriegst du dein Brot und deine Butter und deinen Joghurt. Aber es gibt halt von allem nur eins. Mhm. Du kannst keine Entscheidung treffen. Mhm. Und das ist das etwas so ein bisschen, was mich manchmal so überfordert. So dieser Überfluss an allem. Was ich auch krass finde, ist, wie schnell man sich an alles gewöhnt. Mhm. Also ich kann mich noch entsinnen, das erste Mal, dann, als wir dann auch nach West-Berlin gegangen sind, wo wir zum ersten Mal in einem West-Supermarkt waren, so völlige, völlig krass, so viel, so voll, dieser Geruch, das hat so toll da drin gerochen. Ja. Also an diesem, es war ein Kaisers-Supermarkt in Wedding. Es war so, auf einmal siehst du alles, was du nur aus der Werbung kanntest oder was du mit großen Augen im Intershop mal draufgeschielt hast. Oder du wusstest, das kann ich halt einfach nicht haben. Siehst du, und dann weiß ich auch noch, durfte ich mir was aus. So, ich habe mir dann so eine Tüte mit so Gummischlangen, mit so bunten Gummischlangen so zum Essen, ne? So diese Regenbogenfarben, die so ineinander überlaufen. Ja, ja. Weil in der DDR war ja alles irgendwie nur grau. Du hattest ja nichts Buntes, ne? Und
ich habe auch eine Gummibärchen-Erinnerung tatsächlich.
Lustig, ja, diese Gummibärchen, die Gummibärchen aus der DDR, die waren so ekelhaft. Diese dunkelbraun, blau ganz und rot, genau, und die haben so ganz strange geschmeckt. Und daran kann ich mich erinnern. Und an meinen ersten Zott-Sahne-Joghurt mit Kirschgeschmack, der hat so krass geschmeckt. Es hat so krass, wo ich dachte, ach du Scheiße, das ist das Geilste auf der ganzen Welt. Das ist sowas, weil unsere Joghurt, die haben überhaupt nicht geschmeckt. Die weiß ich nicht, was das war. Also es war irgendeine Pampe. Mhm. Und diesen ersten Zott-Sahne-Joghurt. Mhm. Und dann hast du das. Und schon nach 4 Wochen ist es völlig normal. Und in der DDR war es ja auch so, du hast ja auch so gerade so saisonales Obst und Gemüse. Ich meine, da gab es halt einmal im Jahr Erdbeeren im Juni. Und dann hast du angestanden mit deinem Holzkörbchen, dann hast du dir eine Riesenstiege Erdbeeren geholt. Und ich weiß aber, dass die Erdbeeren nie so gut geschmeckt haben wie damals. Also wo du wirklich ein Jahr drauf gewartet hast, wo du einen richtigen Hieper darauf hattest, diese ersten Erdbeeren mit Milch. Und du wusstest, ich habe die jetzt auch nur für 3 Wochen. Danach gibt es wieder keine Erdbeeren mehr. Die haben aber am besten geschmeckt damals. Und jetzt kannst du rund um die Uhr Erdbeeren bekommen. Und es ist so überhaupt nichts, es ist alles nichts Besonderes. Oder wenn ich früher als Kind, irgendeiner hat dir ja immer mal irgendwas aus dem Westen mitgebracht, mal so ein Duplo oder mal so ein Hanuta in die Hand gedrückt hat. Das war ja für mich, ich habe das gehütet wie ein Schatz. Ja. Hab das irgendwie in kleine Stücke irgendwie. Und es hat so gut geschmeckt. Und,
das ist meine Gummibärchen-Erinnerung, dass ich echte Gummibärchen hatte und ich habe die nicht gegessen. Ich bin dann irgendwann eingeschlafen und als ich wieder aufgewacht bin, klebten die mir so am T-Shirt.
Ja, Niki, stimmt, das stimmt. Man sagte Niki damals.
Weil ich die nicht essen wollte. Ja, die waren auch so hübsch.
Genau,
so,
richtig. Und die rochen so gut. Wenn du mal, wie gesagt, ein Duplo oder ein Hanuta hattest, dann am besten noch mit einem Aufkleber drin. Das war ja auch immer was ganz Besonderes. Und jetzt ist es so, es ist so. Und das ist so krass, wie schnell man sich an all das gewöhnt und wie unwichtig das vielleicht am Ende des Tages auch einfach ist.
Was glaubst du, wenn wir eine Henriette hätten, die vielleicht in Dortmund geboren ist, in Stuttgart, in München, keine Ahnung, irgendwo im Westen, im geografischen Westen, aber eben auch noch ein bisschen im politischen Westen, vielleicht am selben Tag wie du, genauso alt, vielleicht trefft ihr euch in Köln mal, auf dem Kölsch, wie auch immer, oder an Karneval. Was glaubst du, wie ihr euch unterscheidet? Was wären so Punkte, wo ihr anders seid oder wo man vielleicht merken könnte, dass ihr eine andere Herkunft hatte die ersten 9 Jahre?
Also man sagt ja den ostdeutschen Frauen nach, dass sie freizügiger sind, dass sie trotz allem irgendwie selbstbewusster sind, weil wir, also nur so ein bisschen ein Frauenthema, weil im Osten hatten wir ein ganz anderes Verständnis vom, also es war ja, es wurde ja so ein Riesenunterschied gemacht zwischen Frauen und Männern. Jeder hat gearbeitet und hast irgendwie dann, auch wenn du ein Baby bekommen hast, ging sofort in die Kinderkrippe und hast weitergearbeitet. Ich meine, das sind so Sachen, die waren so völlig normal und selbstverständlich. Das wurde ja, also das Thema Gleichberechtigung war gar kein Thema in der DDR, weil es war einfach so. Und dann so dieses, ne, du wächst halt komplett anders auf. Mama geht arbeiten, bist ein Schlüsselkind und es war völlig normal und bist auch groß geworden. Und hier in im Westen ist es so, Mami bleibt halt zu Hause und irgendwie Hausfrau und Mutter, das ist so, hä?
Das ist bis heute, das ist irritiert, wenn
total.
Das jemand im Osten
war. Genau. Und ja, und ich glaube, das ist da so ein bisschen so vom Selbstverständnis her, dass das, ich glaube auch, es klingt ein bisschen fies, aber ich glaube, die Henriette aus dem Westen ist tussiger, tussimäßiger, stellt sich mehr an, ist so eine Prinzessin. Und ich glaube, wir, ne, Mädels aus dem Osten, die Henriette aus dem Osten, sie ist patenter, die ist irgendwie hands-on und ich mache mir auch mal die Finger schmutzig und irgendwie praktische Lösungen finden und macht sich nicht im Kopf, packt halt auch einfach an und im Westen, glaube ich, ist sie mehr eine Prinzessin. Mhm. Also ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz großer Unterschied. Also das sehe ich auch bei Freunden, nämlich, also ich denke, die sind, haben ein ganz anderes Selbstverständnis von vielen Dingen.
Ja, das resoniert bei mir auch. Das ist selber machen und dann manche halt selber.
Richtig, ne? Und sich auch nicht zu schade sein für manche Dinge irgendwie. Ich meine, ich habe als Kind, ey, wir haben einen Kohlenofen. Ich habe als 6-Jährige gelernt, wie in meinem eigenen Zimmer, wie ich den Ofen heize. Und Leute, also, wo ich denke, es ist alles meine Geschichte. Mhm. Ich musste helfen, Kohlen zu schleppen, aus dem Keller hochzuschleppen als 6-Jährige. Und es ist so. Ist so teilweise unvorstellbar einfach, ne? Also da musste noch geheizt werden und dann so Geschichten und ich glaube, das ist schon so ein bisschen so da, ne? Henriette aus dem Osten ist vielleicht so ein bisschen mehr down to earth als die Henriette aus dem Westen. Also das ist, und dann sagt man ja auch, wie gesagt, auch so, dass sie irgendwie entspannter sind, was auch so den Körper angeht und dieses, ne, FKK-Kultur im Osten.
So. Ich war gestern laufen am Rhein, da steht auch der rheinische Rentner steht auch gerne in all seiner Pracht.
Ja.
Am Rhein muss ich sagen, seit gestern weiß ich, dass das
okay,
an manchen Stellen
ich glaube auch so, was das Sex angeht und so, glaube ich auch, dass da irgendwie, also ich habe das jetzt schon ein paar Mal gespiegelt, also irgendwie so, vielleicht wurde mir gesagt, so irgendwie, du bist viel entspannter, bist viel cooler, irgendwie all das, ist viel irgendwie, sich so verkrampft, verklemmt und irgendwie.
Wo wir gerade beim Thema sind, was könnte man, das ist so die letzte Frage eigentlich zu diesem Ost-West-Thema, was könnte man tun, um aufeinander zuzugehen? Das war jetzt meine Überleitung gerade.
Sex
hilft. Was könnte jeder Ossi, jeder Wessi tun, um diese Unterschiede, aber auch so ein bisschen diese gefühlte Diskrepanz, diese Brücken, diese Gräben, die da sind. Was könnte jeder tun? Was würde helfen, um das zu überwinden? Wir sind jetzt 30 Jahre danach.
Ja, also
wäre mal Zeit.
Ja, genau. Also ich finde auch, es gibt Menschen, Personen, da merkst du es gar nicht mehr so richtig, in Anführungsstrichen. Aber ich hatte letztens auch, ich mache ja Traureden auch, hatte ich eine Hochzeit, das war auch ein Ost-West-Pärchen. Und dann, also sie kam aus Thüringen und dann reiste dann die ganze Thüringer Verwandtschaft halt an und so. Und ich war total erschrocken, weil die halt auch echt alle noch mega ostig aussahen. Ja. Die Frisuren, die Klamotten, der Vater von ihr hatte das Rasierwasser, was mein Opa vor, weiß ich noch, ich hatte meinen Opa in der Nase. Das ist so, wo ich denke, so, das ist die Zeit zu schicken. Ich finde es irgendwie, es ist echt schwierig. Die Frage ist ja auch, muss es denn überhaupt? Mhm. Also ich meine, ein Hamburger ist auch anders als ein Münchner. Komplett anders. Ja. Und jemand, der irgendwie in Stuttgart auf dem Ländler aufwächst, ist anders als jemand, der irgendwie in Berlin ist. Also ich glaube irgendwie, man darf das auch einfach, am Ende des Tages ist es einfach so. Mhm. Und ich glaube, dass diejenigen, die ja raus wollen, die gehen ja auch raus und man vermischt sich. Und irgendwie, ich kenne auch immer mehr, die auch bewusst in den Osten ziehen, irgendwie nach Brandenburg, Mecklenburg, weil sie sagen, ey, das ist so schön und ich krieg da irgendwie die Mega-Bude für ein Apfel und ein Ei, wo ich irgendwie in Köln was unbezahlbar wäre. Mhm. Und die das auch wertschätzen und so. Und ich glaube, es ist eher auch so generell, wenn ich so ein bisschen so klischeehaft, so ein bisschen ablästere über das Ostige, ey, geh mal in die Provinz im Westen. Ich meine, da sind die Leute genauso, wo du denkst, boah, ist das irgendwie, sind die dörflich oder das ist dieses Provinzielle einfach. Mhm. Das hast du ja hier auch. Und da kannst du ja auch irgendwie sehen, wenn du jetzt hier, geh mal hier nach Düren, hör mal, also da sind Leute, also, wo du auch denkst, naja, auch irgendwie schwierig.
Ja, da haben die Kölner ja ihre Weisheiten, ne? Dieses jeder Jack ist anders, ja, ich glaube, ja, zu akzeptieren, wir sind unterschiedlich.
Genau,
und,
genau.
Aber es ist auch okay und Köln ist ja so ein Ort, der das eben umarmt.
Richtig, ja. Das stimmt, in Köln kannst du so sein, aber ich glaube, das ist dann halt auch jedem, irgendwie jeder in seiner Entwicklung irgendwie, muss man gucken. Und es wird ja auch viel weitergegeben einfach. Ich meine, natürlich generell ist es ja immer nicht schlecht, wenn man einfach offen ist. Ne? Aber ich finde es ja auch spannend, es gibt ja auch diese Geschichte, dass selbst die Tiere, die am Grenzwall leben oder gelebt haben, ich meine, die Mauer ist jetzt seit 30 Jahren weg und die ganzen Tiere, da was ich die so gibt es immer noch Tiere, Füchse, Hirsche, Rehe, die diesen ehemaligen Grenzlauf nicht überschreiten. Mhm. Weil sie von Generation zu Generation weitergeben, da ist eine Mauer, da geht es nicht weiter.
Ja.
Und das ist halt auch so eine schöne Metapher für, naja, sie könnten es ja mal hinterfragen. Also es müsste jetzt mal einen bekloppten Hirsch geben, der sich traut, ey, Moment mal, ich glaube euch das nicht. Ich gucke jetzt einfach mal. Und so, ey, ihr erzählt uns seit 30 Jahren Scheiße. Ne? Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen nur natürlich noch so bei uns so. Ne? Also klar sagt man, die im Westen, die im Osten, es gibt auch irgendwie so Klischees. Aber es gibt es auch wichtig, so eine Neugier zu haben. Es gibt, genau, ne, habe ich dir empfohlen, dieses tolle Buch Hüben drüben, eine Kindheit im Westen, eine Kindheit im Osten, wie unterschiedlich das ja teilweise dann doch auch war, aber am Ende des Tages wollten auch alle nur eins, wollten irgendwie auch Spaß haben und da einfach neugierig und offen zu sein, ich glaube, das ist, oder sich für den anderen zu interessieren auch irgendwie. Und ich finde, man darf auch so ein paar Spleens, darf man auch ruhig pflegen. Das ist okay.
Das sind doch das Tollste, oder? Ja. Sonst wären wir alle gleich.
Ja.
Dann hätte ich jetzt zum Abschluss noch die Geschichte.
Ja.
Und du hast eine besondere Rolle in dieser Geschichte, weil du mein letztes Interview bist.
Okay.
Das 10. Interview. Und das heißt, du machst den Abschluss der Geschichte. No pressure. Aber das wäre der Abschluss. Ich gebe dir kurz den Kontext, was da so passiert ist. Es gibt zwei Protagonisten.
Mhm.
Es gibt eine Spinne und eine Fliege.
Mhm.
Spinne heißt Clara, Fliege heißt Bruno. Die Spinne ist in Dresden, die Fliege ist in Köln und die hat eine Brieffreundschaft. Das ist 1989, die hat eine Brieffreundschaft.
Oh
und,
ja, das hatte ich auch. Ich hatte auch Brieffreundschaft.
Ja,
der Sowjetunion.
Die beiden haben jetzt Ost-West-Freundschaft gehabt. Und die Fliege hat der Spinne immer weiß gemacht, sie sei auch eine Spinne. Also das ist die in Köln war. Die hat ihr immer gesagt, dass sie auch eine Spinne sei. Ist sie aber nicht. Und jetzt ist eben die Wende. Und die beiden machen sich, sie macht sich auf die Reise, Clara macht sich auf die Reise nach Köln. Also die Fliege und die Fliege in ihrer Not flunkert sie und sagt, hier sehen alle Spinnen so aus, ist hier so. Spinne glaubt es, so ein bisschen, aber denkt so, naja, irgendwann wird sie schon damit um die Ecke kommen. Jedenfalls, die Geschichte geht so weiter, dass die beiden dann mal irgendwo hinfahren, wo sie beide noch nie waren. Einfach um ja so gemeinsam aufeinander zuzugehen. Sie sind jetzt in Siegen, in der Oberstadt, warte, ich habe einen Zettel, in der Altstadt Schenke, trinken gerade ein Bier zusammen. Und jetzt gucke ich gerade, ob ich irgendwas vergessen habe. Genau. Trinken gerade ein Bier zusammen und jetzt öffnet sich unsere Fliege, die ja so ein bisschen geflunkert hat. Und sagt der Spinne, hey, Ich hatte ein bisschen Angst vor dir, jetzt habe ich aber keine Angst mehr vor dir. Das ist der aktuelle Stand. Und hier kommt der OPS vorbeigefahren.
Ja. Bringt das Spinnenfutter.
Bringt das Spinnenfutter. Genau, da darfst du natürlich auch gerne kurz drüber nachdenken, die illustre Geschichte um Clara und Bruno.
Clara ist die Spinne und
Bruno. Clara ist die Spinne, Bruno ist die Fliege. Die
Fliege. Und sie macht jetzt gerade reinen Tisch.
Sie haben jetzt reinen Tisch gemacht, haben sich ein bisschen kennengelernt und jetzt gerade ist so, hey, ich habe immer ein bisschen flunkertiert, vielleicht Angst vor dir und jetzt habe ich es aber nicht mehr. Jetzt habe ich keine Angst mehr vor dir und ja.
Okay.
Das ist kein einfaches Ende.
Okay. Ja, dann haben sie einen Schnaps getrunken und dann war alles gut.
In der Altstadt Schenk.
Und dann hat Clara hat sich das angehört und dann hat sie gesagt, du, ich habe mir das schon gedacht. Ich habe mir das schon gedacht, dass du, also weil du hast so komisch geschrieben, so schreiben Spinnen nicht. Also ich habe mir das schon gedacht, aber ich dachte mir, ich guck mal, wann du mir das sagst. Weil Clara wusste das, Frauen wissen das. Also aber sie hat das Spiel mitgespielt, mal gucken, wie weit der Bruno geht. Und dann hat sie gesagt, ach, weißt du was, ist doch auch total egal, keine Sorgen, ich werde es nicht fressen oder wie auch immer. Ich bin dankbar für, dass du jetzt dann doch endlich den Mut gefunden hast, mir das zu sagen. Und dann lebten sie glücklich, zufrieden. Haben die was miteinander?
Das haben wir noch nicht festgestellt. Aber sie sind jetzt Freunde. Sie sind Freunde, genau.
Und ob Spinne oder Fliege, das ist ja auch egal. Wir sind ja alle eins. Sind so. Verbunden.
Das war ein schöner Abschluss für die Geschichte.
Ja.
Ich werde die auch allen nochmal schicken, was daraus geworden ist, weil die meisten kennen ja nur den ersten Teil. Ja, und dann sind wir durch mit dem Interview. Vielen, vielen Dank für deine Zeit hier in Köln am Brüsseler Platz.
Ja, sehr lebendig. Mit OPS-Wagen, mit Wind, mit schreienden Babys, aber so ist das halt.
So ist das
in der City, genau.
Ja, vielen, vielen Dank.
Danke dir, Anja.
Das war das letzte Interview im Lieblingsorte-Podcast. Erste Staffel von Dresden nach Köln. Und in Köln habe ich Henriette getroffen. Und ein paar Sachen sind im Interview schon angeklungen. Henriette ist Speakerin, Autorin, sie ist Hochzeitsrednerin. Und getroffen habe ich sie in ihrer Rolle als Initiatorin des Geile Uschi-Kongresses hier in Köln. Ich hoffe, jetzt ist niemandem die Kaffeetasse aus der Hand gerutscht. Der Geile Uschi-Kongress ist so entstanden, dass Henriette gesagt hat, wir brauchen mehr Frauen auf Bühnen. Wo sind sie, die geilen Uschis? Die sind doch überall da draußen. Warum stellt sie niemand auf eine Bühne? Und gesagt, getan. Dann hat sie es eben selbst gemacht und den Geile Uschi-Kongress Nummer 1 initiiert. Der findet in der Erstauflage Ende Oktober hier in Köln statt. Werde ich natürlich alles auch verlinken. Und auch ich darf da sprechen. Ich weiß noch nicht so genau worüber, sehr wahrscheinlich über dieses Projekt hier, über die Wanderung, die Interviews, den Podcast und wenn euch das interessiert, ich werde natürlich alles verlinken in den Shownotes und an dieser Stelle vielen, vielen Dank, liebe Henriette, dass du mir deine Zeit geschenkt hast für den Podcast und ich sage bis bald, von unterwegs. Tschüss!